wer nach diesem nicht nur phonetischen Feuerwerk von Urs Alemann jetzt ein kleiner Blick in die botanische Wissenschaft. Ich hatte das Glück, mit einem Pharmakognosten und mit einer Volkskundlerin mich mit bestimmten Pflanzen zu beschäftigen, die ich natürlich von meiner Tätigkeit im Gebirge auch schon ein bisschen gekannt habe. Und das sind 5 Heilpflanzen und eine halbe Heilpflanze noch dazu. Und zwar sind es Holderdipolder, der Holunder oder Holler, Hollerauge weiblich, der Wacholder, Zweiglein unermüdlich, die Schafgarbe, Herbe Garbe, auch der Titel dieses Büchels, Herbe Garbe Weiberkittel, der Johanniskraut, verspätete Aufhellung trocken, das isländisch Moos, Miseree, Wachs unterm Schnee, der Frauenmantel oder eben Weiberkittel, nimm mir nichts. Und der Meisterwurz als Bonustreck, reinigt den Frauen die Mutter, bringt den kalten Mann aufs Pferd. Ich konzentriere mich jetzt für Sie auf 3x3, nämlich auf das isländische Moos. Da habe ich 3 Sagen, Alpensagen mitgebracht und 2 weitere Pflanzen, die mit ihm gleichzeitig wachsen. Miseree wachs unterm Schnee. Zuerst erscheinen sie im gesamten Gelände wie nicht vorhanden. Doch wenn man einmal damit begonnen hat, einen dieser graugrünen Lappen zu erkennen und aus dem Dickicht der Schwarzbeerstauden Grästlinglaub und Zwergwacholdernadeln hervorzuziehen, wobei meist die hellere Unterseite blinkend zum Vorschein kommt, so wird man einen der merkwürdigsten aller grünen Mattenbewohner des Alpinen und Voralpinen kennenlernen und seiner erst richtig gewahr werden. Ja, man wird ihn sogar an diversen Orten im Überfluss vorhanden finden, als immer schon heimisch gewesen, zumindest für diesen einen Tag. Das isländische Moos, nicht mit der Parfümmarke Irish Moos zu verwechseln, ist bekanntlich gar kein Moos, sondern gehört zu der sonderbarsten Gruppe der Pflanzen, zu den Flechten-Lichenes, die der schwedische Taxonom und Wissenschaftsabenteurer Carl von Linné, sie ist eine lappländische Reise, 1732 übersetzt von H.C. Artmann, 1964, despektierlich als Rustici Pauperimi, armseliges Pöbelvolk, bezeichnet hat. Erst vor gut 100 Jahren gelang es, die wahre Natur der Flechten aufzudecken. Sie sind ein Symbioseorganismus aus einem Pilz und einer Alge, was beiden Partnern zum Vorteil gereicht. Die Algen leben im Flechtenkörper meist dicht umhüllt von den Pilzfäden und liefern dem Pilz die Nahrung, die sie bei der Kohlendioxidassimilation bilden. Die Wechselbeziehungen zwischen dem Pilz und dem Algenpartner sind dabei äußerst kompliziert. So können die für Flechten charakteristischen Inhaltsstoffe, auf welche die bisweilen auffällige Färbung des Lagers zurückgeht, nur in der Symbiosegemeinschaft gebildet werden. Die Algen ihrerseits, auch freilebend vorkommend, werden durch das Pilzgeflecht vor zu schneller Austrocknung, vor zu starker Sonneneinstrahlung und vor ungewünschtem Tierfraß geschützt. Da die Produktivität der Flechtenalgen im Allgemeinen gering ist, wachsen sie auch sehr langsam, oft nur wenige Millimeter im Jahr. Das isländische Moos ist so eine Flechtenart und wird wie folgend beschrieben. Lager, graugrün bis kräftig braun, Abschnitte breit oder schmal, vielgestaltig, vom montanen Wald bis in die Nivalstufe vorkommen. Angewandter Pflanzenteil gibt es denn außerdem noch einen anderen, Lichen islandicus. Wirkung, die Droge ist einerseits als mildes Bittermittel aufzufassen, zur Anregung der Magensaft, Sekretion, andererseits wirkt sie Schleimhaut beruhigend und Hustenreiz mildert Indikationen. 3x täglich eine Tasse Tee, Toxikologie, Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Der phytotherapeutisch orientierte Kinderarzt Primar Franz Packi, Schreiambulanz Vöcklerbruck, empfiehlt den kalten Auszug angewärmt, allenthalben auch für hustende Kinder mit Honig versüßt. Das isländische Moos findet man in zerstreuten Polstern von einem halben bis ein Meter Durchmesser, aber auch in Lagern, die größere Flächen in einer Dicke von mehreren Zentimetern überziehen. Die ältere Flechte hat ein dunkles, grünlich-braunes Aussehen, während die frisch gewachsene hellmoosgrün ist. Die untersten Teile sind grau-weiß und gehen zum Teil am Boden, ohne direkt mit ihm verbunden zu sein, in Zerfall über. Und sollten Sie es bei Regenwetter aus den meist buschigen Polstern ziehen und abheben, was eine eigentümliche Begeisterung hervorrufen kann und eine gewisse krause Befriedigung gibt, werden Sie sich über die Länge und Fülle der Exemplare sowie über das Fehlen von Wurzeln verwundern. Getrocknet wird die Flechte knochenhart. Kleiner Sprung zu den Sagen. Eine der weit verbreiteten und variantenreichen Alpensagen erzählt, dass das isländische Moos ebenso wie die Rentierflechte einst ein saftiges Kraut gewesen ist, aber infolge des Übermuts der drei Sennen verwunschen wurde. Eine Raurisersage aus dem Salzburger Land berichtet darüber, dass auf einer der Tauernalmen viel Lichen gewachsen sei und dass durch dieses Futter die Kühe außerordentlich viel Milch gegeben hätte, wodurch ein Überfluss an Butter und Käse entstanden sei, was die Almleute wiederum so übermütig werden ließ, dass sie aus Butter Kugeln formten und damit kegelten und mit den Käseleiben Brücken bauten. Ja, sie fluchten sogar auf den Lichen und verwünschten ihn, weil sie durch dieses Kraut die viele Arbeit mit dem Melken, Buttern und Käsen hatten, worauf der Lichen augenblicklich verdorrte und der Milchreichtum zu Ende war. Seit der Zeit wird diese Pflanze in den Raurisser Tälern Sennenfluch genannt. Zwei. Im Kanton St. Gallen, der bekanntlich unterm Alpstein auch ins Rheintal hereinreicht, erzählt man sich die Sage in folgender Fassung. Rentierflechte, isländisch Moos und Frauenmantel waren alle drei sehr milchreiche Kräuter, sodass die Kühe dreimal am Tag gemolken werden konnten und mussten, worauf auch hier die Alpknechte zu murren anfingen, ach melken, melken immerfort, o wer dir Kräuter längst verdorrt, die ihr so reichlich sprießet, von Milch ihr überfließet. In seinem Überdruss ging das genervte Alppersonal sogar noch weiter und stieß folgende Verwünschung aus. Verflucht sei Ziprio Mutter Ritz vom Rhein bis auf die höchste Spitze. Als nun die Pflänzchen zu verdorren anfingen, erwachte in einem der Knechte das schlechte Gewissen. Er suchte daher das Unheil durch folgendes Gegensprüchlein wieder gut zu machen. Behüt mir Gott, Mutter und Ritz vom Rhein bis auf den höchsten Spitz. Leider hat aber in der Eile den Ciprio, also das isländische Moos, vergessen, sodass nur die beiden anderen, Ligusticum mutilina Mutterwurz und Plantago alpina Wegerich Ritz, wieder zu grünen anfingen, während jener Ciprio isländische Moos völlig abstarb und für alle Zeiten als milchgebendes Kräutlein verloren war. Drei. In einer Ötztaler Sage wandert und wandelt Christus selbst als Bettler verkleidet auf der Erde, um die Gesinnung der Menschen zu prüfen. Er kommt zu einem gestandenen Bauernhof, darin Übermut und Reichtum vorherrschen und wo die stolze Bäuerin in Vollmilch badet, deren Überfluss eben vom Misere herrührt, ein anderer, in diesem Fall Tiroler Volksname für isländisch Moos. Und als Jesus von der stolzen Bäuerin das erbetene Almosen verweigert wird, spricht er den schicksalshaften Kurzvers Misere wachs unterm Schnee. Sogleich verschwand im ganzen Tal und in allen Tallagen übers Ötztal hinaus das isländische Moos von den Matten und mit ihm blieb auch der einstige Milchsegen aus. Nur mehr hoch oben in den Bergen ist das Heilkraut noch zu finden. Der zweite Teil beschäftigt sich mit den Nothelfern, so heißt auch ein kleiner Essayband, der bei Droschl jetzt erschienen ist und bietet einige Paraphrasen. Ich beginne mit Alexius. Am 17. Juli zeigt ihn der Mandelkalender im Zwickel unter einer Treppe sitzend, gilt er als eine der beliebtesten Gestalten der Verehrungsgeschichte aus bereits christlichem römischen Elternhaus, wich am Tag der Hochzeit übrigens ein bevorzugter Erwählungstermin in die Fremde aus. Starb entweder hoch angesehen als Aszet von Edessa oder wesentlich dramatischer, er kehrte verwahrlost nach Rom zurück und lebte jahrelang unerkannt im Schmutzkübel übergossenen Eck unter der Treppe, manche Klostertreppe ist nach ihm benannt. Und erst nach seinem Tod erwies ein Zettel, den er in der Hand zerknüllt festhielt und der nur vom Papst höchstpersönlich geöffnet werden konnte, den wahren Sachverhalt, doch hören wir ihn selbst. Dann kommt mir also per Zufall Wink und arg aus allem Zusammenhang eines Tages zu Ohren, mir, der ich doch jeden Kontakt auch mit der allernächsten Verwandtschaft, Deszendenz wie Aszendenz wie Parallelkreszenz, seit Jahrzehnten gemieden habe, um nebenbei gesagt diesem Moloch an Ansprüchen aller Art Biedersinn und Wohlverhalten seinerseits gepaart mit Gesinnungsterror und einer perfiden Überprüfungs- und Zurechtstutzungsmaschinerie im Äußeren wie im Inneren, ein für alle Mal zu entgehen, Tracht, Doppelpunkt, Pflicht. Da erfuhr ich also eines Tages bei einem Kurzaufenthalt quasi auf der Durchreise in meiner Heimatstadt, dass das Dienstbotenzimmer der elterlichen Villa, welches für uns Kinder immer schon eine merkwürdige Faszination ausgeübt hatte, so direkt unter der Treppe gelegen und also in die Gänge der Bewohnerschaft mit einbezogen, akustisch allemal, bereits am Hall der Schritte etwa der illustren und beim Abgang oft auch illuminierten Gäste, einer Abendeinladung im Salon des ersten Geschosses, also bereits am Auftrittsschalter kommenden und gehenden, war damals schon so etwas wie die Position und der Bewegungsspielraum der Paare und Pärchen im Sozialballett dieser mediokren mittelgroßen Stadt abzulesen gewesen, deren Familiengeheimnisse und Beziehungsabgründe wir als Kinder nur erahnten. Da erfuhr ich also, dass dieses Kabäuschen unter der Treppe zu beziehen sei, und zwar für eine Person, die sich als Hausfaktotum, vor allem in Zeiten der Abwesenheit der Herrschaft, um Anwesen und Garten zu kümmern hätte, eine Stellung wie geschaffen für einen erfahrenen, vertrauenswürdigen, nicht allzu jungen Allrounder mit Manieren und handwerklichen Fähigkeiten, Umsicht und Eigeninitiative. Ich habe also meine bisherigen Engagements ausgesetzt, aufs Eis gelegt, sistiert und bin dieses eine Engagement quasi zum Schein, aber doch ernsthaft, wenn auch limitiert, eingegangen, und zu Hause ich jetzt unerkannt. Bereits 9 Monate im Vater-Mutter-Haus. Alex ruft man mich bei den entsprechenden Anlässen, man behandelt Herrn Alex im Allgemeinen nicht schlecht, hält ansonsten auf standesbewusste Distanz und lässt meine Absonderlichkeiten als Schrullen durchgehen. Ich bin es also, und ich bin es gleichzeitig nicht, ein sonderbarer Einleger, Einsiedler, Grubenhund, Schweigemönch, heiliger Narr, übergossener Pudel. Könnten Sie mir bitte heute ausnahmsweise in Küchendingen zur Hand gehen, lieber Alex, rief die Herrin Mutter eines Tages vom Fenster des Ankleidezimmers herunter. Die Köchin ist noch nicht da und ich will die Vorbereitungen rechtzeitig treffen, da wir heute eine beträchtliche Zahl von Gästen erwarten. Würden Sie bitte zuerst den Rotwein in die Karaffe dekantieren und mir dann Basilikum, Liebstöckel und chinesische Petersilie, ein Büschel frisch gepflückt von den Beeten, hereinbringen? Und es war nicht nur der Anblick und Duft dieser Ringelblumen, Kapuzinerkressen und überreifen Tomaten, der mich mit einem Mal wieder vertraut umfangen und bestrickt hat, quasi wehrlos gemacht in Bezug auf den Horror der täglichen gutbürgerlichen Notwendigkeiten, Zutaten, gesellschaftlichen Accessoires und gehört sich's. Fast wäre ich samt den grünen Büscheln in Händen dieser Frau einfach um den Hals gefallen, um mich ihren ungläubigen Augen und Ohren zu erkennen zu geben. Weißt du noch, damals der schlecht verheilte Knöchelbruch am rechten Fuß nach dem falschen Sprung? So aber bemühte ich mich, schnell aus ihrer unmittelbaren Nähe zu gelangen und mich zu neuen untergeordneten Aufgaben zu entfernen. Stellen Sie bitte abends, wenn die Sonne nicht mehr direkt hereinscheint, den automatischen Sprengmechanismus für den Rasen an. Alex, schärfte mir der alte Herr vor der Abfahrt ins Alpendomizil ein. Das tschechische Hilfsgärtner-Ehepaar habe heute Ausgang. Und prüfen Sie die Einstellwinkel und Besprühungsradien. Die Briefpost bitte für diese Woche aus dem überquellenden Postkasten hereinschaffen. Ungelesen, versteht sich. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ja zum täglichen Exerzitium, über die 5 Stufen, unter denen ich hause, zu meditieren. Ich fünfere also. Quasi täglich, über die Zahl der Ehe, die die maskuline 3 mit der femininen 2 verbindet, über das 5-Stromland Punjab, Punjab mit seinen Quellen, Querelen und Aufständen, über den Pinch, den Punch, das Panchal, den Quintenzirkel und die halbtonlose Pentatonik DEGAC von den 5 Tibetern, den klugen und törichten Jungfrauen von der Quintessenz und von Chanel Nummer 5 ganz zu schweigen. Ja, ja, am 5. Wochentag, also dem Freitag, soll man kein Weib und keinen Mann nehmen, noch eine Reise antreten, denn an diesem Tag betreuen die Erinien den Orkus, ihrerseits 3 an der Zahl Alecto, Megera, Tisiphone. Diese meine tagtäglichen Meditationsstunden verteidige ich mit Zähnen und Klauen 32 und 8, Das heißt, ich wehre mich gegen Störungen mit Händen und Füßen, 2x5 Fingern und 2x5 Zehen. Ich verrichte meine 5 täglichen Pflichtgebete und esse laut Empfehlung 5-mal am Tag eine Handvoll Obst und Gemüse. Von der Haushälterin missachtet und von der Putzfrau wie der letzte Dreck behandelt. Klar, dass so jemand wie ich einem alles ergreifenden Reinigungsfuhrrohr immer im Weg steht, sitzt oder liegt, dermaßen traktiert, sehe ich umso deutlicher in die historischen Tiefen und aktuellen Plattheiten meiner Existenz hinein, respektive wische ich darüber hinweg. Dann wird wohl eines Tages eigens für mich dieser vornehme Besuch aufkreuzen, mit Krone, Mitra oder Tiara, und das wird mich einerseits ehren und andererseits zugleich nachdenklich stimmen. Heißt es doch in der Folge abtreten aus dieser Welt und dahinterlassen eines Erkennungszettels, der die Überlebenden zuerst in Verwirrung stürzt, und dann wohl in Beschuldigungen mir und meinem Täuschungsmanöver gegenüber ausbrechen lässt, womit wieder alles seine rechte Ordnung haben wird. Noch ein kleiner Blick zu den Weinheiligen Urban, Ottmar etc. Einige Anmerkungen zum Wein bei den Hebräern, Ägyptern, Griechen und im Christentum sowie eine Weinlitanei aus dem rückläufigen Wörterbuch nebst einem Ziegenanhang. Alles sehr gekürzt, keine Angst. Nach jüdischer Vorstellung war der Baum der Erkenntnis kein Apfelbaum, sondern ein Weinstock. Es wird erzählt, die Sintflut sei zerstörerisch sogar in den Garten Eden eingedrungen und habe dort auch den Baum der Erkenntnis zuerst unterspült und dann mit ihren Wassermassen hinweggeschwemmt. Noah, dessen Name Trost bedeutet und der den Weinstock nach der Flut auffindet, pflanzt ihn wieder ein, erntet die Trauben, keltert und vinifiziert, trinkt kräftig, weiß aber die Wirkung des Weins nicht richtig einzuschätzen und fällt in Tiefschlaf, während sich seine Leibesmitte unordentlich entblößt. Er wird also vor seinen drei Söhnen, von denen das ganze weitere Menschengeschlecht abstand, zu Schanden, wie es heißt. Noah gibt sich also im wahrsten Sinn des Wortes eine Blöße. Diese Schande Gottes, Schande Noahs geht in die Tradition ein, wobei sein jüngster Sohn Ham sich wohl hämisch über ihn geäußert haben dürfte und zur Strafe den beiden anderen als Knecht dienen musste und verflucht wurde, während Sem und Japhet das Gesicht abgewandt des Vaters Blöße fürsorglich bedeckt haben sollen. Wie also das erste Paar, nämlich Adam und Eva, in Schande gefallen war, da es von einer verbotenen Frucht gegessen und dann erst seine Blöße bemerkt und schnellstmöglich bedeckt hatte, so hat auch das zweite neue Menschengeschlecht nach der Sintflut schändlich gehandelt, das heißt seine Laufbahn mit Schande begonnen, auch hier wieder als Folge eines besonderen Fruchtgenusses, richtiger Fruchtproduktgenusses. Frage, wo hat Noah vorher diesen speziellen Baum, den Weinstock der Erkenntnis, denn eingepflanzt gehabt? Nicht irgendwo, sondern nach einer apokryphen Legende just an jenem Punkt der Erde, wo die Mitte des verlorenen Paradieses gelegen war und zugleich an diesem mystischen Ort, wo Gott Adam aus Erde geformt hatte, auch dort, wo Adam dann mit Eva die Ursünde beging. Schließlich ist diese paradiesische Erkenntnisstelle auch noch der gleiche Ort, an dem Adam begraben liegt. Hier hatte ein Engel dem toten Urvater dann einen Kern von der Frucht des dem verbotenen Baumes in den Mund gelegt, also wohl einen Traubenkern, und bekanntlich wurde über der Höhle, die Adams Schädel barg, 33 Jahre nach unserer Zeitrechnung, dann Christi Kreuz errichtet, nämlich auf der Schädelstätte Golgotha. Man sieht so einen, nämlich Adams Schädel, ja auf vielen Kreuzigungsdarstellungen am Fuß des Kreuzes hervorschauen. Das Kreuz kann also nach diesem Vorgang als neues Weinstockholz an der Stelle des alten paradiesischen und zwischenzeitlichen Postsintflutlichen aufgefasst werden. In der Regel des heiligen Benedikt heißt es im Kapitel die guten Werke als generelle Empfehlung, man solle kein Trinker und kein großer Esser sein. Und weiter, das Maß des Getränkes betreffend, zwar lesen wir, der Wein sei überhaupt nichts für Mönche, denn der Wein bringe sogar die Weisen zum Abfall. Indessen glauben wir mit Rücksicht auf die Unzulänglichkeit der Schwachen, dass eine Hemina Wein etwa ein Viertelliter für jeden täglich reichen sollte. Wer sich mit Verspätungen bei Tisch nicht bessert, muss allein essen und bekommt keinen Wein, bis er Genugtuung geleistet und sich gebessert hat. Der Bruder, der den Wochendienst des Lesers bei Tisch verzieht, so was Ähnliches wie ich jetzt vor Ihnen, bekommt vor Beginn des Lesens etwas Mischwein wegen der Heiligen Kommunion und damit ihm das Fasten, also das Nichtessen, während die anderen essen, nicht zu beschwerlich wird. Wie viel unter einer Hemina Wein wirklich zu verstehen ist, darüber geht eine Debatte zwischen den sogenannten Großheministen und den Kleinheministen. Ein anderer Christus oder Christusvorläufer, nämlich der griechische Gott Dionysos römisch Bacchus, bringt den Wein nach Attika und enthüllt dem Winzer Ikarios aus dem gleichnamigen Dorf Ikarion am Nordhang des Marmorberges Pentelikon, wo es nach Brandstiftung zur Baulandgewinnung zu jedem Sommer brennt, die Kunst des Weinmachens. Kurz bevor er die von Theseus zurückgelassene Ariadne auf Naxos heimgesucht und errettet hat. Die Griechen verehrten ihn als den Erlöser, Beiname Lysios, da er die Menschen von ihren Sorgen zu befreien imstande war. Als Liebhaber warnt Dionysos seinen jungen Geliebten Ampelos umsonst vor den Stierhörnern. Der tödlich Getroffene wird dann vom göttlichen Verehrer in den Weinstock verwandelt und lebt im Rausch der Trunkenen unsterblich fort. Zu Zeiten des ersten griechischen Winzers ist der ungemischte Wein vor allem ein starkes Gift. Von Anfang an zeigt sich auch im griechischen Mythos der Wein als ans Menschenopfer und ans Opferblut gebunden. Bereits bei der Ankunft des Dionysos in Ikarion kam es zu einem tragischen Zwischenfall. Als Ikarios, der potenzielle Weinbauer, das Geschenk des Weins aus den vollen Schläuchen an die Hirten verteilt hatte und sich diese betranken, glaubten sie sich vergiftet. Erschlugen den Überbringer und vergruben ihn draußen vorm Dorf. Ikarios Tochter Erigone suchte dann den Vater lange mit einer Hündin und fand ihn unter dem Weinstock liegen, der aus dem Leichnam mittlerweile emporgewachsen war. Erigone erhängte sich am nächsten Baum, der Hund sprang in einen nahen Brunnen, alle drei wurden in den gestirnten Himmel aufgenommen. Darum gibt es auch das Sternbild des Hundes und die Hundstage vom 23. Juli bis zum 23. August. Im Ritus nahm später ein Tier die Stelle des zu opfernden Gottes oder Menschen ein. Im Dorf Ikarion war es der Bock. Dieses Bockopfer und der dazugehörige Bocksgesang bildet die Initialzündung zur Entstehung der griechischen Tragödie. Bisweilen rinnt unvermutet Wein aus einer Quelle, manchmal auch aus dem städtischen Auslaufbrunnen. Trägt man ihn aber von seinem Ursprung fort, wird dieser Wunderwein wieder zu Wasser. Wir haben nicht Gott gedient, wir haben nur einen Rausch gehabt. Und wenn wir uns betrinken, werden wir zu Schweinen und verlieren unsere Respektabilität. Wir haben im Gegensatz zur Antike keinen Taburahmen mehr, heißt es, innerhalb dessen wir uns betrinken können, als quasi Dionysos Jünger. Dieser Herr mit dem Horn, der früher mit Christus gleichgesetzt wurde, sei dir ein Vorbild. Oder ob er aus dem Horn trinkt oder die Wörter, nämlich seine inspirierte Rede durch denselben Schalltrichter umgekehrt in die Welt hinaus posaunt, wer mag es erkennen? Salzstein, Grenzstein, Etzstein, Wetzstein, Putzstein, Kreuzstein, Wein, Chinawein, Landwein, Nahewein, Gänsewein, Honigwein, Jungwein, Schwein, Mangalitzerschwein, Waldschwein, Wildschwein, Landschwein, Weideschwein, Bronzeschwein, Fleischschwein, Tischschwein, Nabelschwein, Edelschwein, Stachelschwein, Eichelschwein, Bisamschwein, Etappenschwein, Warzenschwein, Meerschwein, Höckerschwein, Wasserschwein, Mutterschwein, Flussschwein, Hausschwein, Mastschwein, Fettschwein, Ausbruchwein, Glühwein, Maiwein, Medizinalwein, Apfelwein, hessisch Äppelwolf, Moselwein, Dattelwein, Abendmahlwein, Palmwein, Schaumwein, Traubenwein, Zapfenwein aus korkkranken Flaschen, Flaschenwein auch mit Drehverschluss oder Glasstöpsel, Polenwein, Rosinenwein, Rheinwein, Pepsinwein, Maltonwein, Vierenwein, Ungarwein, Altarwein, Rhabarberwein, Treberwein, Federwein, Burgunderwein, Bärwein, Stachelbeerwein, Johannisbeerwein, Lagerwein, Malvasierwein, Muscatellerwein, Schillerwein, Zyperwein, Kelterwein, Bitterwein, Kräuterwein, Jereswein, besser bekannt als Sherry, Messwein, Weißwein, Süßwein, Prädikatswein, Qualitätswein, Hauswein, Wirtshauswein, Eiswein, Muskatwein, Kabinettwein, Fluchtwein, auch als Fluchtachtel bekannt, Fruchtwein, Branntwein, Trinkbranntwein, Traubenbranntwein, Kornbranntwein, Wacholderbranntwein, Kräuterbranntwein, Reisbranntwein, Eis, Anisbranntwein, Franzbranntwein, Rotwein, Dessertwein, Portwein, Importwein, Obstwein, Kunstwein, Verschnittwein, eleganter als Cuvée bezeichnet, Wermutwein, Bordeauxwein, Herzwein, Gewürzwein. Dann kommt aber im rückläufigen Alphabet schon die Gräfin, die Äffin und das Paraffin, die Elfin, Gehilfin, Bürogehilfin, Hausgehilfin, Wölfin und der Djinn, der uns jetzt weit vom Wein weggeführt hat. Und da die fürwitzige Ziege auch in diesem Zusammenhang nicht fehlen darf, sei zum Schluss noch auf den in Weinbaugebieten üblichen Brauch der Weinberggeiß hingewiesen. Zur Zeit der Weinlese wird ein Holzgestell samt Ziegenkopf über und über mit Trauben behängt und mit Bändern, Rauschgold und Blumen geschmückt. Und diese Weinberggeiß steht dann für eine Kapride, ungewöhnlich still, eine Zeit lang da. Danke sehr.